Guten Morgen an euch alle. Wir haben eben Erik gesegnet. Wir wünschen uns, dass er beschützt und behütet aufwachsen kann. Dass ihm vieles in seinem Leben gelingt, dass er ein glückliches Leben führen kann. Und wir wünschen uns vor allem, dass er auch Jesus kennenlernt. Aber wir wissen aus Erfahrung, dass dieser Segen Erik nicht vor Krankheit und Leid bewahren wird. Es wird ihn nicht vor schlechten Noten in der Schule bewahren oder vor Ärger im Beruf. Es wird nicht immer alles glatt laufen. Und da könnte man sich fragen, wozu ist denn so ein Segen überhaupt gut, wenn es keine Allround-Versicherung für alles ist? Was bedeutet es, wenn wir uns einander segnen, oder was bedeutet es, wenn Gott uns segnet? Denn letztendlich sind ja nicht wir es, die segnen, sondern Gott. Wir haben eben ein Segenslied gemeinsam gesungen. Dieses Segenslied hat mich überhaupt auf den Gedanken gebracht, mich mit dem Thema Segen zu beschäftigen. Ich lese euch den Text nochmal vor. Der Herr segne dich und behüte dich. Lass sein Angesicht leuchten und sei gnädig mit dir. Sein Angesicht sei dir zugewandt, Friede mit dir. Seine Gunst sei immer auf dir und auf tausend derer nach dir, auf den Kindern deiner Kinder und den Kindern ihrer Kinder. Der Herr selbst sei immer mit dir, gehe vor dir und auch nach dir. Er sei um dich und durchdring dich. Er ist mit dir, er ist mit dir. Jeden Morgen, jeden Abend, wenn du kommst und wenn du gehst und wenn du weinst und wenn du jubelst, er ist für dich, er ist für dich. Und ich möchte mit euch heute Morgen anschauen, welche Bibeltexte diesem Lied zugrunde liegen. Und ich lese euch aus 4. Mose 6. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage Aaron und seinen Söhnen, den anderen Priestern, und sprich: So sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet: Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Sicherlich habt ihr diesen Segen schon mal als Abschlusssegen in einem Gottesdienst gehört. Man nennt ihn auch den aaronitischen Segen. Gott gibt Aaron, dem ersten Priester in Israel, diesen Segen, damit er und alle Priester nach ihm das Volk Israel damit segnen können. Dieser Segen ist keine Erfindung von Mose, dieser Segen ist keine Erfindung von Aaron, es war Gottes Idee. Gott wollte das Volk Israel segnen, Gott möchte uns segnen. Er hat Aaron dazu diesen Segen gegeben und das ist die Grundlage für alle Überlegungen heute. Gott möchte uns segnen. Wenn wir Gott um seinen Segen bitten, dann freut er sich darüber. Wir müssen ihn nicht erst dazu überreden oder müssen den Segen mit irgendwelchen guten Taten erarbeiten oder durch tolle Gebete erkaufen. Dass Gott uns segnet, entspricht zu 100% seinem Herzenswunsch. Er hat uns diesen Segen gegeben und wir dürfen uns damit beschenken lassen. Was beinhaltet nun der Segen? Ich habe euch diese drei Verse mal selber übersetzt. Der Herr segne dich und behüte dich. Da kann man nicht viel anders übersetzen. Sein Gesicht strahle dich an und er sei dir gnädig. Kennt ihr das, wenn euch jemand anstrahlt? Jemand, der uns anstrahlt, der ist glücklich darüber, uns zu sehen. Der Herr wende sich dir zu und lege Frieden auf dich. Und wörtlich heißt es da, erhebe sein Angesicht. Wenn jemand sein Angesicht hebt, dann guckt er zuerst irgendwie woanders hin und hebt sein Angesicht und sieht uns. Er schaut auf uns. Er schaut auf und sieht uns. Er schaut uns an. Er blickt nicht weg, wenn er uns sieht. Er wendet sich in Liebe zu, weil er uns ganz besonders nah sein möchte. Der Segen beinhaltet, dass Gott sich uns freundlich zuwendet. Er strahlt uns voller Liebe an. Er ist uns gnädig. Er möchte uns ganz besonders nah sein und uns seinen Frieden schenken. Der Segen ist die Nähe Gottes und die Gemeinschaft mit Gott. Schauen wir uns mal die zweite Strophe an. Der Herr selbst sei immer mit dir, gehe vor dir und auch nach dir, er sei um dich und durchdring dich, er ist mit dir, er ist mit dir. Ich habe keine Bibelstelle gefunden, die dieser Strophe direkt zugrunde liegen könnte. Ich denke, diese Strophe ist nach dem Vorbild eines irischen Segen geschrieben. Irische Segen sind meist nach so einem ähnlichen Schema aufgebaut. Gott sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen. Er sei neben dir, um dich in die Arme zu schließen. Er sei hinter dir und so weiter. Mit einem irischen Segen wünschen wir uns, dass wir uns der Gegenwart und Nähe Gottes immer gewiss sein können, dass wir sie bewusst wahrnehmen. Im Lied heißt es, er ist mit dir, vor dir, nach dir, um dich und er durchdringt dich. Wenn wir davon sprechen, dass Gott uns durchdringt, dass er in uns ist, dann meinen wir damit den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist Gott in uns. Durch ihn haben wir Gemeinschaft mit Gott, durch ihn sind wir in seiner Nähe. Und der Friede, den wir im Refrain besungen haben, der kommt typischerweise auch vom Heiligen Geist. Wir können also sagen, der Segen ist Gottes Nähe, seine Gemeinschaft, die wir durch den Heiligen Geist mit Gott haben. Nun schauen wir uns mal die erste Strophe an. Die habe ich nämlich extra für jetzt aufgespart, denn der Hintergrund ist besonders spannend. Seine Gunst sei immer auf dir und auf tausend derer nach dir, auf den Kindern deiner Kinder und den Kindern ihrer Kinder. Der Bibeltext, der dieser Strophe zugrunde liegt, das sind zwei Verse mitten aus den 10 Geboten. Ich lese aus 2. Mose 20. Dann gab Gott dem Volk seine Gebote. Er sagte, ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus Ägypten herausgeführt. Ich habe dich aus der Sklaverei befreit. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Gottesbild anfertigen. Mach dir überhaupt kein Abbild von irgendwas im Himmel, auf der Erde oder im Meer. Wirf dich nicht vor fremden Göttern nieder und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein leidenschaftlich liebender Gott und erwarte auch von dir ungeteilte Liebe. Wenn sich jemand von mir abwendet, dann ziehe ich dafür noch seine Nachkommen zur Rechenschaft bis in die 3. und 4. Generation. Wenn mich aber jemand liebt und meine Gebote befolgt, dann erweise ich auch noch seinen Nachkommen Liebe und Treue und das über tausende von Generationen hin. Im Unterschied zum Segenslied ist es hier eine Verheißung. Gott verheißt seinem Volk seine Liebe und Treue, seine Gnade und Barmherzigkeit. Denn er ist ein leidenschaftlich liebender Gott. Seine Leidenschaft ist der Mensch. Seine Leidenschaft, das sind wir. Seine Leidenschaft ist das Volk Israel. Er hat mit ihnen am Berg Sinai einen Bund geschlossen. Und die 10 Gebote, wo ja der Kontext dieser Verse herkommt, diese 10 Gebote hat er ihnen als Bundeszeichen gegeben. Gott hat auch mit uns einen Bund geschlossen. In Jesus hat er den neuen Bund mit uns geschlossen. Bund kommt von binden. Gott bindet sich an sein Volk Israel und er bindet sich auch an uns. Er wendet sich uns zu. Er möchte durch den Heiligen Geist uns ganz nahe sein. Seine Liebe und Treue sind sein Geschenk an uns. Und das können wir uns nicht erarbeiten, nicht verdienen und nicht erkaufen. Aber ein Bund hat immer zwei Seiten. Gott sehnt sich danach, dass seine leidenschaftliche Liebe erwidert wird. Er möchte, dass wir uns auch an ihn binden. Aber er zwingt uns nicht dazu. Wir können seine Liebe und seine Nähe, seine Gemeinschaft auch ablehnen, wenn wir uns von ihm abwenden. Allerdings lehnen wir dann auch den Segen ab, der darin steckt. Vielleicht ist euch aufgefallen, der Aspekt, dass wir Gott ablehnen, der fehlt im Segenslied. Es würde aber auch zu einem Segenslied irgendwie nicht passen. Statt ablehnen, statt abwenden, steht im Hebräischen wörtlich hassen. Jemand, der Gott ablehnt, sich von ihm abwendet, der ihn hasst, das ist eine bewusste Entscheidung. Es geht hier nicht um Menschen, die Gott noch gar nicht kennen. Es geht hier um Menschen, die nichts mit ihm zu tun haben wollen und das mit allen Konsequenzen. Sie müssen ohne Gottes Liebe, ohne seine Treue, ohne seinen Trost, ohne seine Unterstützung, ohne seine Wegweisung und letztlich auch ohne seinen Segen leben. Sein Segen, der in der Nähe und Gemeinschaft mit ihm liegt. Jemand, der sich bewusst von Gott abwendet, um ohne ihn zu leben, der prägt damit auch sein Umfeld. Der prägt damit auch seine Kinder. Seine Kinder, vielleicht seine Enkel oder sogar die Urenkel. Sie erfahren nicht, dass Gott sie leidenschaftlich liebt, zumindest nicht von den Eltern. Sie lernen nicht, was es bedeutet, mit Gott im Alltag zu leben, mit ihm zu reden, mit ihm zu rechnen. Und das erklärt die Auswirkungen, die bis zu 3 und 4 Generationen reichen. Was wir tun, hat nämlich Auswirkungen und prägt unser Umfeld und prägt damit auch unsere Kinder. Wie möchte ich meine Kinder prägen und mein Umfeld prägen? Lebe ich meinen Glauben, meine Beziehung zu Jesus nur für mich selbst? Im kleinen Kämmerlein oder zeige ich es auch nach außen? Erzähle ich anderen weiter, was ich mit Gott erlebt habe oder was mich vielleicht gerade im Glauben beschäftigt, sodass meine Kinder und mein Umfeld Jesus auch kennenlernen können? Israel hat sich immer wieder von Gott abgewendet. Sie haben die Götzen der Nachbarvölker angebetet und vergessen, dass Gott sie leidenschaftlich liebt. Die Konsequenz war, dass Gott sich mit seinem Schutz von ihnen zurückgezogen hat. Das ist das, was wir hier als Rechenschaft lesen. Die Nachbarvölker haben sie immer wieder angegriffen und letztendlich sind sie im babylonischen Exil gelandet. Gott ist nicht der liebe Gott aus dem Bilderbuch, der mit einem Schwamm über alles drüber wischt, was nicht in Ordnung ist. Gott ist nicht der liebe Gott, sondern er ist der liebende Gott. Er ist der leidenschaftlich liebende Gott, der mit seiner Liebe ernst genommen werden möchte. Spannend ist, dass diese Rechenschaft, diese Konsequenzen, wenn wir Gott ablehnen, dass Gott die begrenzt auf 3 bis 4 Generationen. Das babylonische Exil hat auch nur 3 bis 4 Generationen betroffen. Gott ist gnädig, er begrenzt das. Selbst wenn ihn jemand ablehnt, ist das nicht endgültig. Umkehr ist jederzeit möglich. Wir können uns Gott jederzeit wieder zuwenden und seine Liebe annehmen. Nehme ich seine leidenschaftliche Liebe an? Wenn wir sie annehmen, wenn wir seine Liebe erwidern, dann hat das Auswirkungen für Tausende von Generationen. Im hebräischen Denken bedeuten diese tausende Generationen das Ende aller Generationen, das heißt bis in die Ewigkeit. Seine Liebe und seine Treue gilt bis in die Ewigkeit, nicht nur für unsere Kinder und deren Kinder, sondern auch noch deren Kinder und Kinder und Kinder und immer weiter. Wenn jemand Gott ablehnt, dann begrenzt er die Konsequenzen auf 3 bis 4 Generationen. Wenn wir seine Liebe erwidern, dann sind die Auswirkungen unbegrenzt und gelten bis in Ewigkeit. Ist Gott nicht gnädig? Als ich mit einer Bekannten über das Predigtthema gesprochen habe, wurde ich gefragt, wie man denn seine Liebe einem unsichtbaren Gott zeigen kann. Hier im Text wird eine Möglichkeit genannt, nämlich das Befolgen seiner Gebote. Für Israel war das Befolgen der Gebote ein wesentliches Kennzeichen des Bundes mit Gott. Das grenzte sie von den anderen Völkern drumherum ab, denn die hatten solche Gebote nicht. Außerdem dürfen wir nicht vergessen, dass wir heute durch den Heiligen Geist ganz andere Voraussetzungen haben als die Menschen zur Zeit des Alten Testaments. Damals wurden nur einzelne Menschen für ganz bestimmte Aufgaben von Gott mit dem Heiligen Geist erfüllt. Erst seit dem Tod und der Auferstehung Jesu erfüllt der Heilige Geist jeden, der an Jesus glaubt und gibt Leitung und Führung in allen Lebenssituationen. Das hatten die Menschen im Alten Testament noch nicht so. Da waren diese Gebote noch viel wichtiger. Und deswegen werden die hier auch in einem Atemzug mit dem Lieben genannt. Das heißt natürlich nicht, dass wir einfach ignorieren können, was Gott uns sagt. Wenn wir ihn lieben, dann ist das natürlich auch ein Zeichen seiner Liebe, dass es uns nicht gleichgültig ist, was er sagt. Und wir sein Reden nicht einfach ignorieren. Das wäre ja so, wie wenn wir ihn selbst ignorieren würden. Aber wir können ihm unsere Liebe auch auf andere Art und Weise noch zeigen. Überlegt mal. Wie zeigen wir einem geliebten Menschen unsere Liebe? Da sind wir doch auch kreativ. Wir verbringen zum Beispiel ganz viel Zeit mit ihm. Wir gehen gemeinsam spazieren oder einen Kaffee trinken. Wir reden gemeinsam über das, was uns bewegt und nicht nur Smalltalk. Wir schenken dem geliebten Menschen etwas. Wir tun vielleicht etwas tatkräftig für ihn und helfen. Wir sagen ihm, was wir toll an ihm finden. Und wir können ihn auch ganz fest in den Arm nehmen und drücken. Und das können wir auch alles mit Gott tun. Ich gebe zu, dass mit dem in die Arme nehmen und drücken, da braucht man bei Gott schon ein bisschen Fantasie. Aber auch das ist möglich. Probiert es doch einfach mal aus. Wenn ihr aufgepasst habt, dann wisst ihr, dass uns noch die 3. Strophe des Liedes fehlt. Jeden Morgen, jeden Abend, wenn du kommst und wenn du gehst und wenn du weinst und wenn du jubelst, er ist für dich, er ist für dich. Bei der Strophe war ich mir nicht so sicher, welcher Bibelvers vielleicht dahinter steckt. Vielleicht sind es auch mehrere. Ich denke aber, dem Psalm 121 darin entdeckt zu haben. Und lese euch daraus ein paar Verse vor. Der Herr behütet dich. Der Herr ist dein schützender Schatten über deiner rechten Hand. Die Sonne wird dir am Tag nichts anhaben, noch der Mond bei Nacht. Der Herr behütet dich vor allem Unheil und bewahrt dein Leben. Der Herr behütet dich, wenn du kommst und wenn du wieder gehst, von nun an bis in Ewigkeit. Auch wenn der Bibeltext vielleicht nicht so ganz 100% passt, die Botschaft der Strophe ist, denke ich, klar. Gott möchte dich segnen. Er ist für dich. Das gilt jeden Morgen und jeden Abend. Und die Gegensätze drücken im Hebräischen immer das Ganze aus. Morgen und Abend bedeutet also immer. Er möchte dich segnen, immer. Das gilt, wenn du kommst und wenn du gehst. Also wohin du auch immer gehst. Überall. Das gilt, wenn du weinst und wenn du jubelst. Also egal, wie es dir gerade geht. Ob gerade gute Dinge passieren oder schlechte Dinge. Ob der Beamer gerade funktioniert oder nicht. Denn Gott ist ein leidenschaftlich lebender Gott, der uns segnen möchte. Das ist die Grundlage. Und oft bedeutet es, dass Dinge gut laufen. So dass der Beamer zum Beispiel wieder läuft. Aber das ist nicht der Hauptinhalt des Segens, dass Dinge gut laufen. Der Segen ist, dass wir durch den Heiligen Geist Gemeinschaft mit Gott haben dürfen, in seiner Nähe sein dürfen. Auch gerade dann, wenn eben nicht alles gut läuft, dann sind wir nicht alleine. Das ist der Segen. Und diesen Segen können wir ablehnen, wenn wir sein Gottes Gebot, seine Nähe ablehnen. Aber diesen Segen können wir vor allem auch annehmen, indem wir seine Liebe erwidern und bewusst seine Nähe suchen. Und wir können diesen Segen weitergeben, indem wir unsere Liebe zu Gott nicht für uns behalten, sondern sie nach außen zeigen und dadurch unsere Kinder, aber auch unser Umfeld prägen. Amen.